Die Flugzeuge donnern über die Landschaft Afghanistans, wechseln die Flughöhe, um ihre Fracht abzuwerfen. Manchmal sind es Care-Pakete. Care-Pakete in vermieteten Gebieten. Manchmal sind es Streubomben. Und manchmal sind die Lebensmittelpakete nicht von den Streubomben zu unterscheiden. Form und Farbe sind sich zu ähnlich. Das ist passiert 2001 in Afghanistan und 2003 im Irak. Die US-Propagandasender mussten eine Warnung verlesen.
Bitte, bitte passen Sie auf, wenn Sie sich unidentifizierten gelben Objekten in Gebieten nähern, die bombardiert wurden.
Und immer taten die Streubomben das, wofür sie erdacht und gebaut wurden.
Verblutende Rüstungsindustrie, Deutschlands Streubomben und ihre Lobby. Ein Feature von Thomas Klug.
Die Farben sind wichtig und die Form natürlich, klein und handlich.
Diese Bomben werden auch mit einer gewissen Ästhetik produziert, komischerweise.
Beide Unterschenkel sofort weggerissen, der Dickdarm zerrissen.
Diese Bomben werden Bauchverletzungen gerissen.
Stark entzündet ist
von Kindern,
künstlichen Darmausgang.
Weil sie damit spielen. Die Tatsache, dass Streumunition eine hohe Sprengkraft haben, sind der Grund, warum so viele Menschen sterben. Mehr als durch Minen.
Streubomben und die Opfer.
Die Minen sind vor allem zum Verletzen gedacht und Streumunition sind oft zur Zerstörung von Panzer, von Fahrzeugen. Deshalb ist die Sprengkraft höher und deswegen sind viele Opfer sofort tot.
François de Kersmarker von Handicap International.
Wenn man nimmt allein die meist verbreitete Streumunition, das sind kleine Kugeln, die man in Laos zu Millionen findet. Die schauen wie ein Bällchen und das ist natürlich für die Kinder dann sehr verführerisch und schaut absolut harmlos aus. Das schaut überhaupt nicht wie eine Bombe aus und deswegen regt es an, mitzuspielen oder für Männer, die ihre Felder wieder belegen wollen, die einfach auf die Seite zu schieben, ohne zu wissen, dass das eine Bombe ist. Die Folgen sind natürlich dramatisch.
Die drei Kinder, die haben kurz vor dem Foto ihren Freund verloren, dadurch, dass eine Streumunition im Libanon sich in den Zweigen verfangen hatte.
Oliver Jungjohann von UTEC Media Care.
Und zwar ist das so gewesen, dass sich diese Streumunition durch die Bänder verfangen in den Ästen und dann kommt einfach ein kleiner Windstoß, die sitzen da drunter, die spielen, die sehen die Streumunition vorher nicht, die explodiert und reißt einen von denen einfach in den Tod.
Oliver Jungjohann hat mit seiner Frau Birgit die kleine Hilfsorganisation UTEC Media Care gegründet und sie betreuen Kinder, die aus Krisengebieten nach Deutschland kommen, um hier medizinische Hilfe zu erhalten. Birgit Jungjohann, die hauptberuflich als Röntgenassistentin auf der Rettungsstation eines Bochumer Krankenhauses arbeitet, kennt die Verletzungen, die durch Streubomben hervorgerufen werden.
Die typischen Verletzungsmuster sind Amputationsverletzungen, dass einem Gliedmaßen fehlen, dass einem unsauberste Verletzungen zugefügt werden durch herumfliegende Splitter. Das sind Bauchwunden, die halt sehr tief gehen können. Das sind Zerfetzungswunden im Gesicht, im Bereich der Augen, im Bereich der Nase, des Mundes. Das können Kopfverletzungen sein, Schädel-Hirn-Verletzungen durch umherfliegende Metallteile. Das sind halt, ja, abgesehen davon, was dann zusätzlich an Dreck in die Wunde kommt, schlimme Verletzungen, die man als hochtraumatisch bezeichnen würde.
Heute ist zum Beispiel eine Sache gewesen, dass ich da bei einem Kind war. Das hat eine Brandverletzung am Kopf. Es wird gesagt, es ist eine Brandbombe gewesen. Es ist aber die Frage, ob das wirklich eine Brandbombe war oder eine Streumunition. Denn so genau kann man das nicht unbedingt sagen, denn die Familien, die kommen eben mit diesen verletzten Kindern nach Kabul und da weiß man eben nicht so genau, wie das Ganze jetzt gekommen ist. So kann das eben auch sein, dass man sich längere Zeit um Kinder kümmert und man merkt es hinterher, oh, das war ja doch eine Brandbombe oder das war doch eine Streumunition oder eben eine Landmine.
Die Leute, die damit leben müssen, sind selber sowieso traumatisiert. Oft sind sie auch in ihrem Leben als Behinderte abgestoßen. Die sind ein Faktor für Armut in ihrer Gemeinschaft. Und deswegen werden sie zum Problem für ihre Gemeinschaft, für ihre Familie. Und das ist auch oft ein Trauma für die Familie, für die Hinterbliebenen. die manchmal auch sich Vorwürfe machen, warum habe ich mein Kind da auf dem Feld laufen lassen, jetzt ist es verletzt. Diese Traumaerlebnisse sind sehr stark und beschäftigen auch unsere Teams vor Ort.
François de Kersmarker von Handicap International.
Die Haupterkenntnis von unserer Studie über die Opfer von Streumunition ist offensichtlich, dass 98% der Opfer Zivilisten sind. Was für uns ein absolut unbestreitbarer Beweis ist, dass der militärische Nutzen dieser Waffen extrem gering ist und extrem marginal ist und nicht zu rechtfertigen ist.
Streubomben und ihre Wirkung.
Streumunition ist ja eine kalte Kriegswaffe. Also die ist erstmals eingesetzt worden im Zweiten Weltkrieg, übrigens von Deutschland gegen England. Die ersten Urformen, sage ich mal, der Streumunition, Streubomben. Und es ist so konzipiert gewesen, dass diese Waffe eingesetzt werden sollte gegen große mechanisierte Heere, also gegen große Panzerheere zum Beispiel.
Streumunition besteht aus einem Behälter, der eine große Menge sogenannter Submunitionen oder Bomblets enthält. Die Menge der Submunitionen variiert je nach Art des Abwurfes. Aus Flugzeugen können Bombenbehälter abgeworfen werden, die bis zu 1000 Submunitionen enthalten. Ein Raketenwerfer kann mit einem einzigen Behälter bis zu 8000 Stück Submunition verteilen. Die Submunitionen sind in ihrer Wirkung nicht berechenbar.
Es ist nicht zielgerichtet, ist als ein wahlloser Splittereffekt.
Thomas Küchenmeister vom Aktionsbündnis Landmine.de.
Wenn man sich diese Munition anguckt, ist auch gewollt. Die sind vorperforiert. Das heißt, dieser Splittereffekt soll möglichst umfassend in großen Anzahl entstehen. Und das führt zu sehr grausamen Verletzungen. Und das ist, denke ich, intendiert.
Man hat festgestellt, dass vor allem Männer getroffen sind, was eine Konsequenz ist, dass die meisten Flächen, die verseucht sind, landwirtschaftliche Flächen. Das heißt, die Männer gehen arbeiten oder sehr oft junge Männer oder kleine Junge als Hirten arbeiten und dann besonders exponiert sind. Über 30% der Betroffenen sind Kinder. Und das heißt, dass die neugierig sind und gerne mit solchen Objekten spielen.
Streubomben und ihr Einsatz.
In 33 Ländern der Welt wird Streumunition hergestellt. Darunter sind Deutschland und Frankreich, der Irak und der Iran, Israel und Nordkorea, Russland und die Schweiz, Südafrika und die USA. Die Sowjetunion und die USA haben Streumunition in Afghanistan eingesetzt. Die USA haben Streumunition eingesetzt in Laos, in Vietnam, im Irak. Großbritannien hat Streumunition auf den Falklandinseln eingesetzt. Israel hat Streumunition im Libanon eingesetzt.
Es gibt immer noch Staaten oder Militär, die daran glauben, dass diese Waffe notwendig ist für den Krieg. Das heißt, aus strategischen Gründen wird weiterhin geglaubt, dass militärische Erfolge mit dieser Waffe erzielt werden können. Und die zweite Tatsache ist, dass die Industrie ein Interesse hat, diese Produkte weiter zu verwenden. Oder wenn nicht diese Produkte, da zumindest Alternativen, die auch gewinnbringend produziert und verkauft werden können.
Streubomben und ihre Produzenten.
Nach Informationen der Frankfurter Rundschau sind die größten Produzenten von Streumunition in Deutschland die Konzerne Rheinmetall, EADS und Diehl bzw. deren Tochterfirmen. Die Firma Diehl in Nürnberg, eine Firma, die 1902 als Kunstschmiede gegründet wurde. Später, als der Sohn Karl Diehl die Firma übernahm, wurde sie von einer Kunst- zur Waffenschmiede, die von der Kriegsrüstung der Nazis enorm profitierte. Der Betrieb erhielt 1943 die Auszeichnung Kriegsmusterbetrieb. Karl Diehl beschäftigte in dieser Zeit auch Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge. Dennoch erhielt Diehl einen bayerischen und einen saarländischen Verdienstorden und wurde geschmückt mit dem großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik. Seinen Wohnsitz freilich hatte er da schon längst in die Steueroase Schweiz verlegt. Diehl wurde Ehrenbürger von Nürnberg. Die Wochenzeitung Die Zeit titelte:
Per Kampfpanzer zum Ehrenbürger.
Und die Taz:
Nürnberg ehrt KZ-Profiteur.
Als Bündnis 90 die Grünen im Nürnberger Stadtparlament versuchten, Diehl die Ehrenbürgerwürde wieder abzuerkennen, scheiterte das 1997 an der gemeinsamen Ablehnung von der Christlich-Sozialen Union und den Republikanern. Die Firma Diehl und die Streumunition. Um ein Interview gebeten, schickt die Firma eine vorbereitete Stellungnahme, in der flotte Behauptungen aufgestellt werden.
Alle vom Unternehmen aktuell produzierten Systeme oder Subsysteme fallen aufgrund ihrer Konstruktionsweise nicht unter die Beschränkungen des Ottawa-Abkommens und sind auch nicht vom geplanten Verbot der Clustermunition durch die Bundesregierung bzw. das Europäische Parlament betroffen.
Noch kurz zuvor warb die Firma Diehl im Internet für den Raketenwerfer RM-70 mit Streumunitionsraketen, plakatiert und angeboten zum Beispiel auf Rüstungsmessen in Tschechien und in der Slowakei. Der Raketenwerfer wurde auch auf anderen, vorwiegend osteuropäischen Waffenmessen angeboten. Die mitgelieferte Streumunition kann einen Blindgängeranteil von bis zu 40% haben.
Es gibt verblüffende Werbeprospekte, die Effizienz der Waffe loben.
François de Kersmarker von Handicap International.
Und es ist immer sehr schockierend, das zu sehen, wie man die Anzahl der Toten und wie viele kaputt gemacht werden kann mit einer bestimmten Waffe. Und die Werbung ist manchmal sehr überzeugend und gibt sehr viele Details über die Effizienz der Waffe. Solange wir das nicht öffentlich kritisieren, sind diese Prospekte sehr oft auch im Internet zu finden.
Die Werbung erfüllt ihren Zweck. Im Jahr 2005 hat die Firma Diehl die Raketenwerfer mit entsprechenden Raketen einschließlich der Streumunition in die Slowakei geliefert. Auf eine zweite Interviewanfrage antwortet die Firma Diehl:
Wir stehen für ein Interview in dieser Thematik nicht zur Verfügung.
Beide Unterschenkel sofort weggerissen, der Dickdarm zerrissen,
Bauchverletzungen gerissen,
stark entzündet ist,
von Kindern,
künstlichen Darmausgang.
Weil sie damit spielen dann.
Streumunition und die Politik.
Streumunition soll verboten werden. Die Staaten können sich nicht auf ein Verbot einigen. Die Nichtregierungsorganisationen lassen nicht locker. Sie agieren weltweit. Bei den Landminen hat dieses Engagement zum Erfolg geführt. Landminen sind geächtet. Die nächste Aufgabe ist die Abschaffung von Streubomben. Ein Verbot wäre zwecklos, da sich wichtige Herstellerländer ohnehin nicht am internationalen Dialog beteiligen. Die Bomben würden dennoch produziert und abgeworfen. Eine einseitige Ächtung bringe nichts. Das war auch die Position der Bundesregierung. Aber wer über die Gefährlichkeit von Streubomben für Unschuldige öffentlich nachdenkt, sensibilisiert auch die Öffentlichkeit. Die Militärs wissen, gegen den aktiven Widerstand der eigenen Bevölkerung lässt sich kein Krieg auf Dauer führen. Militärs lieben ein gutes Image. Fast überall auf der Welt versuchen sie immer wieder, das Märchen zu verbreiten, ein Krieg lasse sich sauber und mit wenigen Opfern führen. Streubomben beflecken die mühsam weiß gefärbte Weste.
Februar 2007. In Oslo fordern 46 Staaten ein Verbot von Streumunition.
Dies ist der Anfang vom sogenannten Oslo-Prozess, an dessen Ende ein weltweites, vollständiges Verbot von Streumunition stehen soll. Ein Ergebnis stand sofort fest.
Die USA lehnen die Forderung strikt ab und nehmen an dem Treffen gar nicht erst teil. Genau wie China, Russland und Israel.
Die Bundesregierung stellt sich gegen ein vollständiges Verbot von Streubomben. Und das Bundesministerium für Verteidigung erklärt:
Streumunition ist ein völkerrechtlich zulässiges Verteidigungsmittel.
Und führt nur ein paar allgemeine Beschränkungen für den Einsatz auf. Aber nicht einmal an diese Einschränkungen, obwohl vom Bundestag bereits beschlossen, hält sich die Bundeswehr. Im Mai 2008 musste das Verteidigungsministerium einräumen, über Streumunition zu verfügen, deren Blindgängerrate über ein Vielfaches dessen liegt, was der Bundestag für zulässig erklärte. Wer also stellt sich gegen ein Verbot von Streumunition?
Es sind zum einen die Herstellerländer, die Anwenderländer, und es sind natürlich dann auch die Hersteller selber, die Firmen und die politischen Entscheidungsträger, die die Interessen, sag ich mal, der jeweiligen Länder repräsentieren, sei es die Abgeordneten oder die Regierung. Die sind in der Regel die, die die größten Widerstände aufbauen. Nicht?
Thomas Küchenmeister vom Aktionsbündnis Landmine.de.
Es gibt eine Gruppe von europäischen Ländern, Deutschland, Frankreich, England, die sich mit allem Nachdruck gegen vollständiges Verbot aussprechen von Streumunition. Da werden natürlich bestimmte Interessen bedient. Man hat Rüstungsindustrie, die zum einen involviert ist in die Produktion von Streumunition verschiedenster Art. Und man hat militärische Sichtweise, vertritt man dort, dass eben der Einsatz von Streumunition noch einen militärischen Sinn macht. Und diese beiden Komponenten wirken dann dahingehend, dass man eine Minderheitenposition in diesem Oslo-Prozess dann einnimmt. Man sieht sich dann doch einer sehr großen anderen Gruppe gegenüber, die eben einen Verzicht auf Streumunition erreichen möchte. Und die nicht zu den Einsatzländern und nicht zu den Produzentenländern gehört.
Hans Eid, CSU, ist Mitglied des Bundestagsunterausschusses Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung. Er ist direkt gewählter Bundestagsabgeordneter. In seinem Wahlkreis Donau-Ries ist die Firma Eurocopter angesiedelt, die auch Militärhubschrauber produziert, eine 100%ige Tochter des Rüstungskonzerns EADS. In der Rechtsaußenpostille Junge Freiheit spricht Hans Reide im April 2003 vom
Ausbluten der deutschen Rüstungsindustrie.
Auf die Frage, ob es einer Regierungsinitiative zum Schutz des deutschen Rüstungswissens bedarf, antwortet Reidel:
Natürlich. Das Problem dabei ist nur, dass solche Eingriffe im System der freien Marktwirtschaft schwierig sind. Wir müssen also anders ansetzen. Wann ist eine Firma gezwungen, sogar ihr Know-how zu veräußern? Wenn sie nicht mehr werthaltig ist. Das heißt für Deutschland, durch Förderung von Forschung und Entwicklung, aber auch durch entsprechende Produktabnahme, unseren wehrtechnischen Firmen das nötige Polster zu verschaffen. Tatsächlich aber läuft die deutsche Rüstungsindustrie Gefahr, auszubluten. Obendrein heißt es dann künftig für die Bundeswehr Buy American, kaufe amerikanisch.
Im September 2006 bringt Hans Reide im Bundestag einen Antrag ein unter der Überschrift
Gefährliche Streumunition verbieten, das humanitäre Völkerrecht weiterentwickeln.
Die Irreführung liegt schon im Titel. Wenn es gefährliche Streumunition gibt, dann muss es ja auch ungefährliche Streumunition geben. Dies allerdings ist Unsinn. Reides Antrag, der ganz auf der Linie des Verteidigungsministeriums liegt, versucht bei Streubomben zu differenzieren. Die gefährlichen, also die schlechten Streubomben, das sind die, die die Bundeswehr ohnehin ausmustert. Und die guten Streubomben, das sind die, von denen sich die Bundeswehr nicht trennen will und die von deutschen Rüstungsfirmen nach wie vor hergestellt werden. Es ist die Position der Bundesregierung, festgehalten im sogenannten Acht-Punkte-Plan. Punkt 7 lautet zum Beispiel:
Der Einsatz von Streumunition ist nur dann vorgesehen, wenn geeignete alternative Wirkmittel nicht verfügbar sind.
Die Streumunition ist ein so kleiner Bestandteil im gesamten Munitionsregister, das man ja braucht für alle möglichen, für Panzer, was anderes wie ein Gewehr oder Luftwaffe oder. Jeder hat ja seine eigene Munition.
Der CSU-Abgeordnete Hans Reidel, Mitglied im Bundestagsunterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung.
Die Frage ist ja nicht, ob die Rüstungsindustrie dabei kaputt geht, sondern die Frage ist, ob man sie zur Verteidigungsfähigkeit braucht. Bis jetzt ist man immer davon ausgegangen, man braucht Minen und man braucht Streumunition etc., um einen Gegner auf Abstand zu halten. Dass der Einsatz natürlich auch immer Menschenleben kostet, nicht? Das weiß man. Und deswegen muss man da auch eine moralische Kategorie eigentlich irgendwo dann zusätzlich haben. Nicht, dass man da keine Rambo-Leute braucht, auch bei den Militärs, sondern eigentlich sehr feinfühlige Leute.
Punkt 6 des Acht-Punkte-Plans der Bundesregierung lautet:
Das Heer verzichtet ab sofort auf die Einsatzoption für die Streumunitionsmodelle DM-602 und DM-612, da sie über eine für Personen gefährliche Blindgängerrate von über 1% verfügen und wirtschaftlich vertretbar nicht nachgerüstet werden können.
Die älteren, auf die auch die Bundesregierung bereit ist zu verzichten, also die ganz alten Munition, diese 30, 40 Jahre alt sind, die wahrscheinlich eh nicht mehr funktionieren und im normalen Zyklus ausgemustert werden, die werden natürlich nicht mehr hergestellt. Völlig veraltete Systeme. Aber die eben derzeitig noch hergestellt werden, das sind eben Systeme, mit denen man noch relativ viel Geld verdienen kann und die nicht verboten werden sollen.
Die guten und die bösen Streubomben.
An der Streumunition wird festgehalten, obwohl die allermeisten Opfer Zivilisten sind, obwohl die Opfer häufig Kinder sind, obwohl großflächige Schäden gerade in den Ländern angerichtet werden, die wirtschaftlich ohnehin in Schwierigkeiten sind. Weshalb also will Deutschland nicht auf solche Waffen verzichten?
Es gibt Firmen, die diese Munition herstellen und die natürlich an die Bundeswehr liefern.
Thomas Küchenmeister vom Aktionsbündnis Landmine.de.
Und da sind Munitionen bei, von denen wirklich die Bundeswehr glaubt, auch zukünftig, also zum Beispiel die Munition, die auf keinen Fall verboten werden sollen, Streumunition, die nämlich der neueren Art, die man schon gerade beschafft hat, auf die will man auf keinen Fall verzichten. Nicht? Und das sind Munition, die sehr viel Geld kosten.
Das Versprechen der Bundesregierung ist ja wohl auch, dass sie für die Ächtung von Streumunition sich einsetzen will. Aber man will es zunächst einmal mit Streumunition unter einer Blindgängerquote von 1% dann machen.
Winfried Nachtwey, Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied im Bundestagsunterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung.
Das ist allerdings meiner Auffassung nach humanitäre Augenwischerei. Wird behauptet, geringe Blindgängerquote. Das ist aber bisher für niemanden in der Öffentlichkeit von entsprechenden Nichtregierungsorganisationen nachvollziehbar, weil ja nicht mal die Testberichte dann offen liegen. Außerdem auch bei 1% Blindgängerquote ist die Wirkung für Zivilgesellschaft, für Zivilbevölkerung dann immer noch verheerend. Also insofern ist das unserer Auffassung nach wirklich ein Irrweg.
Blindgänger. Die neue Generation von Streubomben, nach Lesart der Bundesregierung die weniger gefährliche, habe nur einen Anteil von Blindgängern unter 1%. Bestätigen kann diese Zahl niemand. Einzig die Hersteller behaupten sie. Entsprechende Tests wurden durchgeführt, nur hält das Bundesverteidigungsministerium die Testergebnisse unter Verschluss. Streng vertraulich. Nicht einmal die Mitglieder des Verteidigungsausschusses bekommen die Testergebnisse zu sehen. Selbst wenn die Zahlen stimmen, die Tests werden unter Laborbedingungen durchgeführt.
Wie man in Libanon gesehen hat, es kommt davon ab, wie viele Waffen überhaupt eingesetzt werden.
François de Kersmarker von Handicap International.
1% von 100 ist nur eine, aber wenn man Millionen davon einsetzt, wie die 4 Millionen in Libanon, im besten Falle hätte man immer noch 40.000 Blindgänger. In dem Fall hat man Fehlerquoten vor Ort für diese Waffe, die laut Hersteller weniger als 1% Fehlerquote hat, hat eine festgestellte Fehlerquote von über 10%.
Während des Krieges 2006 hatte Israel noch in den letzten Tagen massiv Streubomben über dem Libanon abgeworfen.
Weil die USA wie Israel zu den Staaten gehören, die sich erheblich weniger als andere Staaten um die humanitären Konsequenzen der eigenen Kriegsführung orientieren. Und sich da auch sehr, sehr wenig bis gar nicht reinreden lassen.
Winfried Nachtwey.
Gerade der Einsatz von Streumunition im Libanon-Krieg, gerade in der letzten Phase, wo es auch keine mehr in Anführungszeichen militärische Notwendigkeit gab. Das war ja ganz plastisches Terrorinstrument.
Dennoch kommt etwas in Bewegung. Hans Reide, der den Antrag auf eine Ächtung der gefährlichen Streumunition einbrachte, und so zwischen gefährlich und ungefährlich unterscheiden wollte, sieht seine Wortwahl inzwischen kritisch.
Diese Wortwahl ist natürlich schon zwiespältig, das muss man einräumen, weil entweder ist Streumunition gefährlich oder sie ist nicht gefährlich.
Wir haben uns immer gewünscht,
Thomas Küchenmeister vom Aktionsbündnis Landmine.de,
dass die Bundesregierung ihre Entscheidung gerade in Bezug auf Streumunition an rein humanitären Fragen orientiert und nicht an Fragen, die Industrieinteressen oder die militärischen Interessen alleine berücksichtigen.
Das Bundespräsidenten-Ehepaar zeichnet Bürger aus, die sich gegen Landminen und Streubomben engagieren. Derweil lässt sich der Bundespräsident ein Sommerfest mit Hilfe auch von EADS, eines jener Streubombenhersteller, finanzieren. 50.000 Euro sind im Jahr 2007 geflossen, wie der Stern berichtet.
Streubomben und ihr Ende?
Mai 2008 in Dublin. Vertreter von 111 Staaten beraten 2 Wochen lang über das Verbot von Streubomben. Einige wichtige Produzentenländer sind nicht dabei, aber Deutschland. Bis zuletzt versucht die Bundesregierung, die Übergangsfristen zu verlängern. Man denkt an die eigenen Streubomben in den Bundeswehrdepots. Das Verteidigungsministerium warnt gar vor einem sofortigen Verbot. Handicap Deutschland spricht von einem Vertrag mit weit offener Hintertür. Im Dezember soll dieser Vertrag in Oslo unterzeichnet werden. Die Bundesregierung macht Zugeständnisse. Die Opfer von Streumunition sollen mehr Hilfe erhalten. Ein paar mehr Streubombenarten sollen von dem Verbot erfasst werden. Vielleicht geht alles gut. Vielleicht werden Streubomben weltweit geächtet. Vielleicht sogar von den Weltmächten. Vielleicht sogar von der Rüstungsindustrie, die inzwischen ihr Image beschädigt sieht. Mit Streubomben will man nichts zu tun haben. Das Ende der Streubomben eröffnet einen neuen, riesigen Markt. Der schöne, unverfängliche Name für ein neues Produkt: alternative Munition.
Das Neueste, was jetzt ja kommt oder steht ja auch im 8-Punkte-Plan der Koalition drin, dass man dann ab 2015 überlegen will, ob man die sogenannte nicht gefährlichere Streumunition durch alternative Munition ersetzen könnte.
Winfried Nachtwey.
Wenn jetzt die sogenannte weniger gefährliche Streumunition ersetzt würde durch sogenannte alternative Munition, dann wäre das ein Riesenbatzen an Auftrag. Also ich habe ja schon angedeutet, was da für technologische Innovationen drin sind. 4 verschiedene Sensorenarten. Und das wären also Quantitäten, eine Milliardengrößenordnung wäre das.
Die Rüstungsindustrie jedenfalls hat schon ihre Emissäre ausgeschickt. Die Versprechungen können nicht groß genug sein.
Es sind also viel mehr Sensoren dabei, mehr an Selbstzerstörungsmechanismen. Das kann man wohl sagen, bei dem Konzept sage ich ausdrücklich, also von alternativer Munition. Die Zielsetzung ist, Gefährdung für Zivilbevölkerung noch mal erheblich zu reduzieren. Aber ob das dann wirklich eine Alternative ist, da habe ich also meine großen Zweifel.
Und Birgit Jungjohann von Jutech Media Care, die den Opfern von Streubomben hilft, fragt sich, wie eigentlich jemand sein muss, der sich neue Waffen ausdenkt.
Was ich mich einfach frage, ist, wenn man sich diese Bomben anschaut und diese Funktionsweise dieser Bomben mit diesen Schlaufen, die absichtlich in Bäumen hängen bleiben, mit diesen Aufschlagzündern, die ja dementsprechend unzuverlässig funktionieren, wenn sie halt in ungeeigneten Boden fallen oder so. Wie muss dieser Mensch im Herzen beschaffen sein, der diese Munition mitentwickelt, der sich ausdenkt, wie diese Munition funktionieren soll? Was hat der eigentlich, hat er überhaupt etwas im Herzen, frage ich mich, oder spielt das Ganze sich nur im Kopf ab?
Laut Koalitionsvertrag sollen deutsche Rüstungsexporte restriktiv gehandhabt werden. Tatsächlich aber steigen die Exporte. 2006 wurden Waffen im Wert von 7,7 Milliarden Euro exportiert, 1,5 Milliarden Euro mehr als im Jahr zuvor. Deutschland ist in der Europäischen Union der größte, weltweit hinter den USA und Russland der drittgrößte Exporteur von Rüstungsgütern.
Verblutende Rüstungsindustrie, Deutschlands Streubomben und ihre Lobby. Ein Feature von Thomas Klug. Es sprachen Joachim Schönfeld und der Autor. Technik Boris Manich, Regie Gabriele Brennecke, Redaktion Konstanze Lehmann, Produktion Deutschlandradio Kultur 2008.